So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Social Clash mit meiner Wenigkeit Björn Tanter und dem wie immer hervorragend gestylten Nemo Tronier aus der schönen Stadt Frankfurt. Ich wollte gerade sagen Hansestadt, aber das sind ja wir. Frankfurt ist ja, glaube ich, einfach nur eine reiche Stadt, ne? Und Hamburg ist reich und Hansa.
Wir sind Manhattan, ja, die ja, einzige Manhattan. Stadt Deutschlands
mit einer Skyline. Nemo, grüß dich, wie geht's dir?
Grüß dich, Björn, mir geht's gut und ich freue mich auf die Folge, denn ich habe ja was Besonderes vorbereitet für uns.
Ja, leg los, hau raus, was geht?
Also, alle reden ja immer darüber, dass Social Media zu einer Real-Life-Black-Mirror-Folge geworden ist. Und also diese Analogie, die hat es auch schon irgendwie in die Large-Language-Models geschafft. Ich habe auch schon mal von ChatGPT oder Claude Vorschläge bekommen, die diese Formulierung enthalten haben. Mhm. Und man sieht das ja tatsächlich öfter mal auf LinkedIn oder Instagram. Und da habe ich mir gedacht, wir beiden, wir haben in diesem Podcast ja auch so eine gewisse cineastische Obsession entwickelt. Und,
teilweise. Genau.
Der Podcast lebt ja auch von deinen grandiosen Filmanalogien. Du hast ja so ein Filmlexikon im Kopf irgendwie. Du bist da ja echt gut und ich bin ja auch großer Film- und Serienfan und Cineast. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch heute mal die Folge komplett dem Thema Black Mirror widmen.
Ja, es gibt auf jeden Fall.
Bitte?
Auf jeden Fall.
Ja, es gibt so viele Black Mirror Folgen, die echt schon beängstigend real geworden sind. Mhm. Und wir haben uns mal ein paar herausgepickt. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Fortsetzung von der großen Black Mirror Social Clash Folge. Ja. Und da nehmen wir die Folgen gerne mal ein bisschen näher für euch auseinander und wenden das auf den aktuellen Stand des Social Media Marketings an. Ich glaube, das wird unterhaltsam, interessant und auch lehrreich.
Definitiv. Also wie gesagt, Black Mirror kennen hoffentlich die meisten. Also hoffe ich doch, dass die meisten das kennen. Läuft bei Netflix seit ein paar Jahren. Und wie kann man sagen, ich glaube, Black Mirror hat sich quasi die dystopische Vorahnungen auf die Fahnen geschrieben, ne? In allen möglichen Facetten. Aber das hast du richtig erkannt. Sehr viel Social Media ist dabei, beziehungsweise Dinge, die dort vielleicht letztes Jahr oder vor 3-4 Jahren noch zukunftsmäßig gewesen sein könnten und heute tatsächlich schon real sind. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir mit den Folgen mal anfangen. Welche Folge hast du dir als erste ausgesucht?
Ganz genau. Also ich habe mir jetzt Staffel 3, Episode 1 mit dem Titel Nosedive rausgesucht. Das ist so ein bisschen die Social Media nächste Folge, die sich am direktesten übertragen lässt, mit der fangen wir gerne mal an. Und ja, ich muss sagen, Black Mirror ist meine absolute Lieblingsserie, deswegen habe ich natürlich alles gesuchtet und die Folge ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ich würde jetzt mal anfangen, kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen, worum es geht, Björn, und dann würde ich mal.
Genau, mach mal ein kurzes Recap und dann steigen wir ein.
Genau. Also die Folge spielt in einer Welt, in der fast jede menschliche Begegnung bewertet wird. Menschen geben sich nach Smalltalk, verschiedenen Situationen, privaten Gesprächen sofort Sternebewertung. So wie du deinem Uber-Fahrer auch eine Bewertung gibst heutzutage. Genau. Aus diesen einzelnen Bewertungen entsteht ein persönlicher Score, der nicht nur das soziale Ansehen bestimmt, sondern auch ganz praktische Konsequenzen hat. Du hast zum Beispiel, dann kriegst du besseren Zugang zu Wohnungen, bessere Jobs, bessere Reiseoptionen und so weiter. Ja. Im Mittelpunkt der Folge steht Lacey, eine junge Frau, die unbedingt in eine bessere Wohnlage ziehen möchte. Dafür braucht sie aber einen höheren Score. Mhm. Als sie von einer alten Freundin mit sehr hohem Rating eingeladen wird, auf deren Hochzeit eine Rede zu halten, sieht Lacey ihre große Chance gekommen. Sie glaubt, dass die Aufmerksamkeit der richtigen Menschen ihren Score nach oben ziehen kann.
Genau.
Das ist so geil. Ja, und dann beginnt ein langer Absturz und ein wilder Ritt. Richtig. Und ja, ich glaube, jeder hat da gleich ganz, ganz viele Real-World-Referenzen im Kopf, oder?
Ja. Ja, die Folge ist vor allem insofern ganz interessant, als dass sich die Lacey hieß hier, ne? Die sich wirklich bemüht, also wirklich gute Arbeit zu machen, auch im Büro und so weiter, versucht sie wirklich alles richtig zu machen, sauber abzuliefern, zu den Kollegen nett zu sein. Aber es ist halt super interessant, was die Folge zeigt. Die zeigt auch, dass in manchen Bereichen sie sich zwar tierisch anstrengt, aber trotzdem niemanden dazu bringen kann, ihr halt eine wirklich gute Bewertung zu geben, weil die Menschen halt Menschen sind. und subjektiv sind. Ne? Das heißt, obwohl sie bei der Arbeit zum Beispiel gut abliefert und so weiter, kriegt sie halt von ihren Coworkern irgendwie nur eine 4,5 und keine 4,9 und die braucht sie halt, um in dieses Wohnviertel zu ziehen. Und das ist halt super spannend, weil erstens es ja, ich bin da nicht so tief drin, aber ich meine, in China gibt es sowas bereits, teilweise, dass da wirklich Leute so eine Art Punktezahl haben. Und wenn sie halt dann irgendwo irgendwas haben oder machen wollen, dann kann es sein, dass sie entweder für die Wohnung mehr zahlen müssen oder nicht in die erste Klasse upgradet werden können und so weiter. Ich glaube, sowas gibt es. Die Folge natürlich spitzt das Ganze tierisch zu, aber es zeigt halt sehr schön, dass sie immer auch dagegen ankämpft und nachher im Laufe der Folge steigt sie auch immer weiter ab, weil sie halt in diesen Versuchen immer sich den Leuten anzubiedern, entfernt sie sich halt immer mehr von sich selber und nachher hat sie auch irgendwie keinen Bock mehr und dann trifft sie halt irgendwie so eine LKW-Fahrerin, die hat einen Score von irgendwie 2,1 oder irgendwas und der ist halt alles scheißegal. Ne? Die lebt halt auch dann logischerweise nicht in irgendwelchen Penthäusern, sondern in einer kleinen, überschaubaren, nicht komfortablen Wohnung, aber sagt sich halt, dass das System an ihr vorbeigeht, weil sie halt außer des Systems liegt. Da ist halt die Frage, inwiefern, also für mich die Frage, inwiefern sowas A auf absehbare Zeit realistisch sein kann und B, ob es dann wirklich Menschen gibt, die so cool sind und sagen, ja, geht mir am allerwertesten vorbei, ich ziehe mein Ding trotzdem durch, auch wenn ich jetzt eben nicht im Penthouse wohnen kann.
Was Aussteiger. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das muss ich direkt dran denken.
Zum Beispiel.
Ja, also ist eine interessante Frage. Also ich wollte auch nochmal so wirklich die Sachen, die einem aus dem Real World direkt in den Kopf kommen, ist natürlich das Erste, wie gesagt, der Uber-Fahrer oder auch so ein Podcast, der lebt ja auch von 5-Sterne-Bewertungen. Deswegen hier gerne mal 5 Sterne bewerten im Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Immer rein damit.
Und aber auch Restaurants, die kämpfen ja sehr stark damit, mit diesen Bewertungen. Und das macht ja wirklich viel, viel, viel aus. Und da gibt's ja mittlerweile schon ein ganzes Ökosystem, das sich um diese Bewertungen kümmert. Anwälte, die darauf spezialisiert sind, Bewertungen zu löschen, ja. Irgendwelche lustigen Restaurantbesitzer, die dann geile Kommentare schreiben. Es gibt virale Posts, die lustigsten Bewertungen zusammenfassen. Also diese Accounts, die wirklich nur darauf basieren, lustige Bewertungen zu finden. Also das ist ja ein Riesenthema geworden. Aber ich sag mal so, die direkteste Geschichte, wo ich auch wirklich sehe, dass das immer realer wird, ist natürlich schon so dieses Thema Influencer, Follower, Reichweite aufbauen. Ne? Also wir sehen ja schon, dass wenn du jetzt, dass du schon eine gewisse Zweiklassengesellschaft zum Teil auch entsteht, in Hotels, in Restaurants. Wenn du jetzt ein Influencer bist, dann kommst du ein kostenloses Upgrade in der Hoffnung der Fluglinie oder des Hotels, dass du darüber postest. Du bekommst vielleicht sogar ein Zimmer umsonst. Du bekommst Zugang zu Events, zu denen andere Leute keine Zugänge bekommen. Es gibt extra Events für Influencer, auf die Normalsterbliche nicht kommen. Und das ist jetzt ja nur auf Influencer bezogen, aber wenn wir es ein bisschen realer denken in Richtung LinkedIn, jemand, der ein gutes LinkedIn-Profil hat, der viele Follower hat, der aktiv ist auf LinkedIn, der findet leichter einen Job, der wird häufiger angesprochen, der wird vielleicht auch im Bewerbungsverfahren anderen gegenüber bevorzugt, weil er schon eine gewisse Reichweite mitbringt. Das heißt also, in diesem Jobmarkt, jetzt vielleicht nicht unter LKW-Fahrern so, aber das war ja auch ein Beispiel in der Folge, dass es bei sowas nicht so relevant ist, aber in diesem White-Collar-Jobmarkt, gerade bei, sage ich mal, innovativeren Jobs, da ist das LinkedIn-Profil doch schon ein Asset und sehr, sehr wichtig. Wir sind jetzt noch nicht so weit, dass du halt ohne LinkedIn-Profil gar keinen Job mehr kriegst, aber ich glaube schon, man kann sagen, dass man mit einem guten LinkedIn-Profil auf jeden Fall auf dem Jobmarkt bessere Chancen hat. Insofern sehe ich diese Entwicklung schon und ich habe auch das Gefühl, dass das immer stärker wird.
Ja. Wie viel Follower hast du auf LinkedIn?
23.000 irgendwas.
23. Ich habe nämlich letzte Woche die 10.000er überschritten, habe jetzt 10.000.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. 10.008, da fiel mir gerade ein, ob ich jetzt auch mehr Chancen habe, wo auch immer, um irgendwas zu bekommen oder ob ich jetzt ein LinkedIn-Influencer bin, weil ich jetzt über 10.000 habe. Weiß ich nicht. Ist das so?
Nee, also ich glaube, bei mir fing das so an ab 20.000, dass ich auch so die ersten Kooperationsanfragen bekommen habe. Okay. Und also das geht dann so langsam los. Ich glaube, so richtig gut läuft es dann so ab 30.000 an und so ab 50.000 bist du dann so ein waschechter LinkedIn-Influencer. Wäre jetzt mal so mein Bauchgefühl-Rating.
Ja. Einen kleinen Weg vor mir.
Ja.
Ja. Aber gerade meine Intention, fiel mir noch gerade so ein, weil du LinkedIn gesagt hast. Ja, ich weiß nicht, ist das wirklich so, dass du ohne ein vernünftiges LinkedIn-Profil keine guten Jobaussichten mehr hast? Oder ist das nur auf Digitalbranche bezogen?
Ja, nee, so nicht. Also ohne, du findest schon ohne eins noch eins, aber es ist halt wesentlich leichter, sage ich mal, einen Job zu finden, denke ich, wenn man sehr aktiv und ein breites Netzwerk hat auf LinkedIn, wenn man vielleicht auch viele Follower hat. Allein um dieses Netzwerk auch zu aktivieren, man sieht ja auch immer häufiger dann jetzt Leute, ist auch ein neuer Trend, auf LinkedIn, die irgendwie arbeitslos sind und ihre Journey dann auf dem Weg zum neuen Job dann auch auf LinkedIn dokumentieren. Oder ich sehe auch immer häufiger Posts von, meine Tochter sucht ein Praktikum, bitte teilt das mal. Und ich sehe Posts von jungen Leuten oder anderen Leuten, die entlassen wurden, die das posten, die dann eine Welle an Zuspruch bekommen und die dann auch relativ schnell wieder in den Job reinkommen. Und ich glaube, ich habe auch mal einen Post von Lara-Sophie Boutour gesehen, die dann auch das thematisiert hat, dass man natürlich mit einem gut geführten LinkedIn-Profil auch mehr Angebote bekommt. Ne? Es ist ja auch ganz klar, die Headhunter, die Arbeitgeber, die suchen ja auch verstärkt auf LinkedIn Leute anzusprechen. Ne? Also bei uns auch, wir suchen jetzt auch gerade wieder, alle, die zuhören, können sich gerne bewerben. Wir suchen einen Account Manager, Consultant für Social Media Marketing. Und ja, was habe ich gemacht? Natürlich auf LinkedIn gegangen, ja, Profile angeschaut, Profile angeschrieben, ob sie Interesse an einem kurzen Gespräch haben. Das hat extrem gut funktioniert. Wenn du dann natürlich gar kein Profil hast, dann verlierst du einfach einen gewissen Teil der Chancen.
Ist das denn schon Social Scoring? Und also ein freiwilliges? Weil es fühlt sich ja, das ist ja die Frage, fühlt sich jemand jetzt genötigt, bei LinkedIn irgendwie Gas zu geben, in der Hoffnung, keine Ahnung, wenn ich meinen Job in 5 Jahren verliere oder aufgeben muss, bekomme ich schnell einen neuen Job. Ist das so eine Art freiwilliger Trend, der sich da entwickelt? Oder merken Leute den Druck? Was meinst du?
Ja, ich glaube schon, dass ein gewisser Druck entsteht. Also ich sage das zum Beispiel immer wieder in Bezug auf CEOs von Unternehmen. Also die haben wirklich einen gewissen Druck. Es gibt jetzt diese besten Rankings, welches sind die besten CEOs auf LinkedIn, die im DAX sind. Und da, glaube ich, entsteht schon so ein gewisser Konkurrenzkampf. Und das hat natürlich auch sehr viele positive Auswirkungen auf das eigene Unternehmen, wenn der CEO da sehr aktiv ist. Also es gibt Schichten, da gibt es einen gewissen Druck. Ein Freund von mir sucht gerade einen Job den habe ich zum Beispiel auch mehrmals jetzt darauf hingewiesen, hey, du solltest mal dein LinkedIn-Profil irgendwie auf Vordermann bringen und du solltest mal ein bisschen aktiv da werden. Den Druck kriegt man dann auch von seinem Umfeld. Er ist jetzt noch nicht sehr, sehr groß, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir jetzt mal vorspulen, das ist ja auch das Konzept von Black Mirror, wenn wir mal 20, 30 Jahre vorspulen, dann bist du vielleicht, wenn sich das weiter so entwickelt, wie sich das jetzt gerade entwickelt, wenn wir auf dieser Trajectory bleiben, dann bist du vielleicht ohne LinkedIn-Profil der Gelackmeierte und kriegst kaum mehr einen Job.
Gut möglich. Also im Business-Kontext auf jeden Fall. Natürlich auch da die Frage, welcher Business-Kontext. Ne? Also ich frage jetzt mal, wie gesagt, für Leute wie uns, also in 30 Jahren ist mir auch Latte, aber für Leute aus unserer Branche natürlich trifft das definitiv zu. Wenn jemand jetzt Mediziner, also Arzt wird, könnte es vielleicht auch schon relevant sein. Aber ich glaube jetzt nicht.
Also da habe ich gerade ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Freundeskreis.
Okay.
Da habe ich zwei Thoraxchirurgen und der eine ist jetzt voll auf LinkedIn eingestiegen und sein bester Freund auch und die posten da relativ viel und die haben mir auch bestätigt, dass das eben auch jetzt mittlerweile bei den Ärzten angekommen ist und auch immer wichtiger wird, auch einfach um sich und seine Karriere zu positionieren, seine Papers da zu publishen und sich zu vernetzen. Und er hat mir auch bestätigt, dass er darüber schon ein Jobangebot in eine andere Klinik bekommen hat.
Das ist sehr interessant, wie sich LinkedIn da so entwickelt. Ich meine, das war gar nicht Thema, weil wir über Black Mirror reden wollten. Aber es ist sehr interessant, wie LinkedIn sich da entwickelt. Tatsächlich natürlich auch eine gewisse Facebookisierung des Ganzen, ne? Also ein bisschen mehr Content, der etwas seichter ist, aber im Prinzip ist es ja genau das, wofür LinkedIn immer angetreten ist. Das Vernetzen in Interessen und Berufssphären, um entsprechend dann zu sagen, alles klar, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. da stellt sich halt immer die Frage, wie gut man selber aufgestellt ist. Ne? Also alle, die jetzt heute zuhören, LinkedIn-Profil, super wichtig. Und das wollte ich noch kurz sagen, diese Journey von Personen, die arbeitslos geworden sind, du spielst auf diesen einen Account an von der jungen Dame, den habe ich auch gesehen.
Genau.
Die hat immer geschrieben, so Tag 50 im Leben einer Arbeitslosen, Tag 52. Yeah. Und das fand ich auch super. Ich habe mich bei ihr persönlich gefragt, ob das, wie sie es macht, also nicht was sie macht. Das, was sie macht, ist sicherlich zielführend, aber wie sie es macht, ob das nicht dann nachher ab irgendwie Tag 70, 80 dann doch ein bisschen zu needy geklungen hat. Weil dann nachher das Ganze ja in so eine klassische Entertainment-Richtung abebbt. Ne? Also auch selbst Leute, die jetzt sagen, oh, ich könnte jetzt jemanden gebrauchen mit den Skills von der Person, der ist dann halt doch eher so, rutscht halt von der Arbeitgeberposition mental in diese Popcorn-Position und sagt sich halt, jetzt ist nur noch Entertainment, weil, seien wir ehrlich, LinkedIn ist auch Social Media und Social Media ist Entertainment. Das muss ich auch immer wieder allen Leuten erklären, die sagen, ja, wir machen hier krasse Fachbeiträge, nichts passiert. Ja, weil die Leute auf Social Media in erster Linie ein bisschen zu unterhalten werden wollen, aber das ist ein anderes Thema. Da frage ich mich oft, ist das wirklich zielführend oder wird es nachher quasi ein bisschen auch so ein bisschen grotesk, weil nachher halt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich kenne es von Insta, ich kenne es von TikTok, dass man da mit so einem Thema durchaus massig Reichweite bekommen kann und dann wird sich's auch wieder auszahlen, ne, weil dann könntest du ja dich für die Views bezahlen lassen, dann natürlich wäre sie nicht mehr arbeitslos. Weil dann wäre das hier ihre Arbeit und sie würde bezahlt werden dafür, könnte ein Gewerbe anmelden, wäre nicht mehr arbeitslos. Das heißt, ist eine schwierige Sache. Also man muss, es ist auch so ein bisschen eine Gratwanderung, finde ich.
Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche ist, die das auf LinkedIn macht, aber auf TikTok gibt es auf jeden Fall auch so einen Account, die nennt sich Deutschlands fotzigste Arbeitslose. Fand ich ganz lustig, den Titel, den sie sich selbst gegeben hat.
Das ist ja noch besser als breitester Pastor Deutschlands.
Ja, genau. Und die ist auch super erfolgreich damit. Und ich finde gar nicht, dass wir jetzt vom Thema abschweifen, sondern das ist ja schon das Thema, ne? Also, dass du quasi diesen digitalen Avatar von dir brauchst, der auch irgendwo eine Reichweite hat, um erfolgreich zu sein. Aber am stärksten, um das Thema vielleicht abzuschließen, damit wir noch Zeit für die anderen Folgen haben, finde ich, sieht man das in dem Thema Creator und Influencer. Und welchen Aspekt ich auch noch nicht thematisiert habe, ist das Thema, dass die USA bei der Einreise ja auch die Social-Media-Accounts von den Leuten analysiert und darauf basierend auch entscheidet, ob man reingelassen wird. Mhm. Und in den USA gibt es auch so eine Einreisegenehmigung, habe ich mal gelesen in der Presse. Mhm. Und da wurde mal untersucht, wer die bekommt. Und es waren in der Großzahl vor allem Influencer und Onlyfans-Creator, die dann einreisen durften. Ne? Also,
okay, interessant.
Das basiert dann, also da fängt es ja schon an, in Länder einzureisen, ein Hotelzimmer zu bekommen, einen guten Flug zu bekommen. Das ist noch nicht so, dass die sagen, du kriegst das jetzt nicht, wenn du kein Profil hast, aber es ist auf jeden Fall leichter, wenn du eine hohe Reichweite hast.
Ja, aber verstößt das nicht gegen die Menschenrechte?
Interessiert sowas Donald Trump?
Ja, ich meine jetzt nicht auf die USA bezogen, aber generell, wenn sich das so weiterentwickelt, dann wird das ja auch anderswo kommen und nicht nur in den USA oder in China. In China kann man es machen, weil es halt kein demokratisches System, da kannst du nicht dagegen, also kann man nicht so ohne weiteres dagegen angehen, aber in den USA, wo wir ja nach wie vor eine demokratische Grundordnung haben, auf dem Papier auf jeden Fall und du kannst ja in den USA immer noch
wir, auch selber so bleibt.
Auch selber zum Anwalt gehen und dann und Donald Trump wird ja auch gelegentlich mal verklagt und hat sich dann juristisch rumzuärgern. Was da rauskommt, ist ja nun dann nicht der Kern der Sache. Aber grundsätzlich müsste das doch dann eigentlich gegen die Menschenrechte verstoßen, wenn dann mir gesagt wird, okay, pass auf, du darfst aber jetzt nicht, also du musst jetzt Ryanair fliegen, ne, und du darfst aber Lufthansa fliegen, erste Klasse. Warum? Naja, du hast einen Score von 3,7 und du einen von 4,9. Da stellt sich jetzt die Frage, wie kommt dieser Score zustande? Ne? Also hast du den Score bekommen, weil du einfach mal jemanden überfahren hast, den schlechten Score, und von einem Fahrerflucht begangen hast, was dann eine Berechtigung wäre für einen schlechten Score, beziehungsweise Gefängnisstrafe? Oder hast du den schlechten Score bekommen, weil du halt, keine Ahnung, deine Miete irgendwie mal dreimal nicht bezahlt hast? Was auch natürlich doof ist, aber im Verhältnis natürlich was ganz anderes.
Und es gibt ja den Schufa-Score. Fangen dann, glaube ich,
ne? Schwierige Fragen an. Bitte?
Gibt ja auch einen Schufa-Score, wenn du deine Miete nicht bezahlst,
wird richtig, der auch negativ. Den gibt es auch, ja. Das ist übrigens sehr spannend. Der ist jetzt ja neu gemacht worden, ne? Hast du das mitbekommen?
Ah, okay.
Schufa-Score. Und jetzt kann man den ja einsehen. Jetzt kann man einschreiben, okay. Kriegst du eine App, dann kriegst du einen Code, dann kannst du darauf gucken. Und ich habe mich ja jahrelang gewundert, wie das mit diesem Schufa-Score funktioniert, weil jeder kauft ja mal irgendwas auf Raten, und sei es, dass du dir ein Auto kaufst, ne? Oder weiß ich, eine 20.000 Euro Schrankwand oder irgendwie, keine Ahnung, oder neues Badezimmer und solche Scherze. Aber es ist interessant, dass ich war angenehm überrascht, dass mein Score halt quasi fast bis auf Anschlag nach oben war. Ja. Also im supergrünen Bereich, wo ich mir dachte so, okay, aber was muss man denn da machen, um da einen schlechten Score zu bekommen? Musst du halt bei Amazon alles leer bestellen und nie bezahlen, oder wie läuft das?
Ja, also du musst regelmäßig Dinge nicht bezahlen, du musst deine Miete nicht bezahlen, du musst vor allem muss dann wahrscheinlich auch irgendwie irgendwann mal eine Behörde eingeschaltet werden. Ich glaube, dann wird's richtig.
Ah, du meinst mit Gerichtsverzieher und sowas, oder wie?
Ja, genau. Ja.
Ah, okay.
Und du musst natürlich relativ viele, also Kredite aufnehmen auch. Das wird ja auch gemeldet. Also du hast wahrscheinlich jetzt persönlich nicht so viele Kredite am Laufen, könnte ich mir vorstellen.
Ich hasse Kredite.
Das muss, glaube ich, gemacht werden, ja.
Also ist immer die Frage, was für ein Kredit, ne? Also Konsumkredit zum Beispiel, ne? Das ist jetzt,
sagst ja, genau,
du, ich fahre jetzt irgendwie mal 4 Wochen nach Bali oder was und brauche dafür irgendwie 20.000 Euro, weil ich da 5 Sterne wohnen will oder was weiß ich. Das ist totaler Schwachsinn. Also alle, die jetzt zuhören, Konsumkredite sind Schwachsinn. Ja. Wenn man sagt, ich habe ein Haus, ja, und genau. Das Haus muss modernisiert werden, ja, ja. damit es halt im Wert steigt, dann nimmst du einen Kredit auf, das ist was anderes. Da schaffst du ja einen Wert.
Das können die auch unterscheiden.
Genau, da schaffst du ja einen Wert. Aber Leute, die sich irgendwie so pro Jahr 3 Fernseher kaufen, weißt du, oder irgendwie 17 iPhones, das sind ja reine Konsumschulden. Also das lehne ich ab.
Also in China, ob es diesen Social Score eben gibt, der soll ja angeblich bei, wenn du über eine rote Ampel läufst, schon negativ ausschlagen. Das war mal so vor 2-3 Jahren, war das in allem Munde, aber man hat seitdem nie wieder was davon gehört. Ne? Also ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen heißer gekocht wurde, als es im Endeffekt gegessen wird, und ob es das wirklich so gibt.
Ja. Oder es ist einfach aus dem Fokus der Leute raus und jetzt ist es da. Das ist ja immer so. Wir werden ja auch heute Abend beginnt ja die WM in den USA, läuft ja 5 Wochen. Und ähnlich wie an Weihnachten, immer an Weihnachten können wir sicher sein, dass auch unsere Regierung auch ein paar Sachen durchboxt, die halt keiner mitbekommt, weil es halt WM ist. Und das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, das passiert wirklich, das kannst du nachlesen. Die deutsche Regierung, egal welche, ob schwarz, ob rot, ob grün, ob schwarz-grün, völlig egal, oder FDP, alle verkaufen immer nach Weihnachten nochmal für 3-4 Milliarden Euro ein bisschen Waffen ins Ausland, weil an Weihnachten guckt halt niemand Nachrichten, interessiert keine Sau, passiert immer. Und in solchen Momenten, wenn die Welt jetzt auf die USA guckt und da ist jetzt 5 Wochen Fußballfest, dann werden so Sachen gemacht, die halt sonst in der Zeitung auf Seite 1 erscheinen würden und jetzt da halt vorne steht, keine Ahnung, Nagelsmann schimpft mit Dingsbums, steht halt solche Meldungen dann nur auf Seite 5 unter Sektion 17, Abschnitt 3. Und jetzt geht da keiner mit. Das ist der Punkt, das ist wirklich so. Musst du mal angucken, mit den Waffenverkäufen nach Weihnachten, jedes Jahr kannst du die Uhr nachstellen.
Krass, das ist echt crazy. Wusste ich gar nicht. Interessant. Aber jetzt sind wir wirklich vom Thema abgedriftet.
Ja, super.
Jetzt würde ich mal sagen, gehe ich zur nächsten Folge, oder? Wolltest du noch was zu dem Themenkomplex sagen?
Nee, der Komplex ist sehr spannend, aber nächste Folge ist sicher auch spannend.
Genau, jetzt, das Thema hatten wir auch schon mal angerissen, was jetzt kommt in einer der älteren Folgen, jetzt in aller Ausführlichkeit. Es geht um Staffel 7, Episode 1, also die letzte Staffel, die wieder sehr gut war, und die Folge heißt Common People.
Ja.
Common People beginnt sehr menschlich und fast banal. Mike und Amanda sind ein normales Paar mit einem normalen Leben. Sie wollen eine Familie gründen, haben finanzielle Grenzen und keine besondere Macht über die Systeme, von denen sie abhängig sind. Dann fällt Amanda ins Koma. Mike bekommt von einem Unternehmen eine technologische Lösung angeboten, die Amanda zurückbringen kann. Die Lösung wirkt zunächst wie ein Wunder. Amanda kann weiterleben, aber ihr Bewusstsein oder zentrale Teile ihrer kognitiven Funktion hängen an einem Dienst namens Rivermind. Das passt ja, wir nehmen gerade in Riverside auf.
Rivermind, genau.
Das Problem, dieser Dienst ist kein einmaliger medizinischer Eingriff, sondern ein Abo. Und bei vielen Plattformmodellen bleibt es nicht beim fairen Einstiegspreis. Die Qualität sinkt, Preise steigen, Funktionen werden eingeschränkt und bessere Leistung wird in teurere Pakete verschoben. Naja, und dann geht das eben immer so weiter, dass er sich immer weniger leisten kann und immer verzweifelter wird, der gute Mike. Und ja, es ist wirklich dystopisch und ja.
Ja, die Folge ist echt, das ist eine der, wie ich fand, heftigsten Black Mirror-Folgen, weil es ja natürlich darum geht, dass natürlich Mike seine Frau nicht sterben lassen möchte. Ne? Und das ist immer, was ich dann sage, wenn ich auch mit anderen Menschen über solche Folgen rede, die auch gesehen haben, dann sagen die immer so, ne, also das würde ich niemals machen. Und dann sage ich immer zu den Leuten, gerade wenn es Männer sind, sage ich so, Digga, wenn deine Frau todkrank ist und die liegt da im Krankenbett und der Arzt sagt dir, pass auf, entweder die wacht nie wieder auf oder du machst jetzt das und dann ist alles wieder wie vorher, jeder Mensch würde das machen. Wenn es natürlich, also wenn es jetzt irgendwie 80 Milliarden Dollar, dann natürlich nicht. Klar, das Geld hast du nicht. Aber sobald es erschwinglich ist, und genau damit spielt diese Folge ja, dass dieser Anbieter Rivermind sagt, okay, wir können das ändern. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass die ihr halt, ich glaube, ein Stück ihres Gehirns ist kaputt. Und das wird ersetzt durch eine elektronische Komponente. Im Prinzip sowas wie, also sagen wir ganz platt gesagt, sie kriegt ein Handy ins Kopf, ganz platt gesagt. Ja. Und dieses Handy hat halt die Funktion von Gehirnpartien übernommen. Und deswegen klappt das. Aber was auch sehr crazy ist, du hast es schon mit den Updates genannt, natürlich passiert, was kommen muss. Das kostet zu Anfang irgendwie, ich glaube, 150 Pfund. Das spielt, glaube ich, in England die Folge. 150 Pfund pro Monat. Und da sagt er sich so, der Mike, der ist irgendwie Schweißer und sie ist Lehrerin. Und da sagt er sich so, ja, 150 Pfund im Monat, klar, logisch, kein Thema. Das ist jetzt ja auch nicht so viel. So, aber natürlich, wie du sagtest, geht es dann so weiter. Ne? Dann plötzlich merken sie bei der Frau, sie hat so Aussetzer. Zum Beispiel fängt sie dann plötzlich an, Werbespots zu erzählen. Ja, also kontextuelle Werbespots. Das ist richtig crazy. Sie sitzt halt da mit ihrem Mann in der Küche beim Frühstück und dann holt sie halt Kaffee und dann erkennt halt dieses Implantat über den Sehnerv wahrscheinlich, dass sie gerade irgendwie Kaffee in der Hand hat und dann sagt sie halt einen Werbespot auf, ja, zu diesem Kaffee. Mhm. Und erst merkt er es auch gar nicht, ne? Aber es passiert nachher auch in der Schule und so weiter. Also in der Schule kriegt sie einen Ärger, weil sie halt irgendwie den Kindern irgendwelche biblischen Einrichtungen empfiehlt oder christliche Einrichtungen und sowas und so weiter. Ja. Und dann kriegt sie halt da Stress. Und dann merken sie halt, dass ihr Tarif quasi gleich geblieben ist, aber die Leistungen wurden halt downgegradet und jetzt müssen sie halt irgendwie 200 Pfund zahlen. Ne? Und dann machen sie das halt und irgendwann kostet das halt aber irgendwie 500 Pfund im Monat. Und wird immer teurer, sodass Mike dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden am Tag arbeitet und in der Freizeit noch an so einem Online-Portal mitmacht, wo Leute dir Geld zahlen.
Ja, genau, das kommt ja auch noch.
Leute dir Geld zahlen, wenn du dir einen Zahn ziehst oder wenn du dir mit einer, wenn du dir mit einer Mausefalle auf die Zunge schnappst oder wenn du dich irgendwie lächerlich machst und so weiter. Und so geht das halt dann. Und das ist ziemlich krass, weil es natürlich einerseits zeigt, wie man mit technischen Möglichkeiten das Leben der Menschen eigentlich verbessern kann. Sprich, todkranke Menschen dazu bringen, dass sie wieder leben können. Aber natürlich muss das ja alles bezahlt werden. Und das Ganze läuft ja, wie gesagt, wie ein Handy. Und dann haben wir auch so Szenen, wo sie halt irgendwie zu ihrem Hochzeitstag fahren sie immer in ihr Lieblingshotel. Das ist irgendwie so 3 Stunden Autofahrt entfernt. Und dann fahren sie halt und plötzlich schaltet die Frau quasi ab. Also macht so, und dann liegt sie da im Autositz und sagt nichts mehr. Und er voll Panik, bla bla bla. Und dann dreht er halt um und aber an einer bestimmten Grenze ist sie wieder da. So, da war sie außerhalb des Funknetzes von diesem Anbieter und dann schaltet dieses Implantat halt ab und dann ist sie halt sozusagen weg. Und das ist natürlich total crazy, weil es, wie gesagt, zeigt, du kannst Menschen damit retten, aber wenn du nicht zahlst, dann hast du halt zwar die Technik im Kopf, aber bist halt den Willkür des Anbieters ausgeliefert. Und das ist schon, wie ich fand, eine der heftigsten Folgen jemals.
Ja, und wir alle kennen das, ne? Von den Diensten, die wir nutzen, die zuerst kostenlos sind. Ich zeige zum Beispiel bei meinen Social Media Workshops, zeige ich immer eine Folie, wie sich die organische Reichweite auf Facebook entwickelt hat. Und ne, vor 10 Jahren hast du da noch saftige Reichweiten von 20% gehabt. Und das wurde nach und nach immer weiter runtergedrosselt. Ne? Erstmal kriegst du was total Tolles, du kriegst es umsonst, ja. Google Maps ist auch so ein Beispiel, das wird sicherlich auch irgendwann monetarisiert werden. Du gewöhnst dich dran, du lässt es in deinen Alltag, du baust vielleicht sogar ein Unternehmen drauf auf. Das ist ja auch ganz, ganz vielen Media Publishern auf Facebook auf die Füße gefallen. Ja, haben ein gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet. Ja, aber die Spielregeln, die definiert jemand anderes. Und dann wurde die organische Reichweite runtergedreht. Und auf einmal musste man dafür bezahlen. Ja. Und ja, dann saßen so einige Unternehmen vor riesigen Problemen, weil das Geld, das hatten sie nicht, um dafür zu bezahlen. Und das ist ja genau das gleiche Prinzip, was mit dieser Frau passiert ist. Erstmal ist alles wunderbar, alles ist erstmal kostenlos. Wir werden reingeloggt in diese Systeme, wir nutzen sie. Und dann am Ende werden wir immer mehr zur Kasse gebeten. Und diese Folge, das passt jetzt halt gerade zur aktuellen Zeit so perfekt, weil wir sehen gerade so den absoluten Peak an Monetarisierung im Social-Media-Bereich. Ne? Also Social-Advertising war jetzt die große Cash-Cow in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren. Jetzt kommen zusätzliche Erlösmodelle hinzu. Meta hat jetzt gerade Meta One und diese ganzen Plus-Abos für Facebook, WhatsApp, Instagram gelauncht. Auf einmal kriegt man da Zusatzfunktionen, man kann einen Link reinpacken, man kriegt mehr Reichweite, man kriegt einen blauen Haken, es wird bestätigt, dass man wirklich eine echte Person ist. Eigentlich alles Services, von denen man ausgehen würde, also nicht alles, aber zum Teil, dass die Meta eigentlich sowieso auch in der kostenlosen Version bereitstellen müsste, also dass du vor Fake-Profilen geschützt wirst, ja, beispielsweise. Das müsste ja eigentlich sowieso der Fall sein. Und das wird aber erst garantiert, wenn du jetzt dafür zahlst. Und das ist genau das Thema der Folge. Nach und nach werden Funktionen, die eigentlich Standard waren früher oder die erwartet werden dürfen, eigentlich einfach hinter einer Bezahlschranke gepackt und wir werden immer weiter ausgesqueezed.
Ja, ja gut, aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja same as it ever was, ne? Also das ist ja auch, wenn du in den Supermarkt gehst und da steht irgendwie der Typ von Leerdammer und gibt dir irgendwie so 4, 5 Stück Käse gratis, sagst du auch so, yeah, gratis Käse, geil, ne? Aber wenn du halt den Leerdammer haben willst, musst du trotzdem bezahlen. Also es gibt, ich
stimme dir teilweise zu. Den hast du dann einmal bezahlt, ne? Aber bei den anderen Systemen, bei den Tech-Systemen ist es dann halt eher so, wenn du jetzt in den Leerdammer-Beispiel bleibst, dass dann am Ende hast du deinen Leerdammer gegessen und dann kriegst du auf einmal eine Nachricht auf dein Handy, willst du den auch verdauen oder soll der in deinem Magen bleiben? Ja, und wenn du jetzt verdauen willst, zahl nochmal was dazu. Das ist eher so das Prinzip, ja.
Okay, gutes Beispiel. Willst du den auch verdauen? Das stimmt. Ja, das stimmt. Naja, also wie gesagt, da hast du recht. Was ich sagen wollte, ist, dass ich dieses zum Beispiel mit dem blauen Haken gar nicht so schlecht finde. Weil es halt tatsächlich dann dafür sorgt, dass man zumindest weiß, okay, die Person ist echt. Das finde ich für Personal Brand sinnvoll. Also diese, ich glaube, im Monat 30 Euro für den blauen Haken beim Facebook-Profil und bei Insta, den gönne ich mir auch. Den blauen Haken für meine Björn Tantau auf Facebook-Unternehmensseite, den habe ich tatsächlich damals vor 10 Jahren irgendwie gratis bekommen. Mhm. Also der war einfach da, weiß ich auch nicht warum, weil ich damals wohl noch wichtigerer Influencer bei Facebook war. Das war ja alles vor 10 Jahren noch ganz anders. Aber dein Beispiel ist auf jeden Fall definitiv gut, nur du musst halt auch ganz klar sehen, und das ist halt das, was ich immer gesagt habe, das ist ja der Fluch von allen Konzernen aus den USA, dass sie alle Aktien, dass sie alle börsennotiert sind und deswegen müssen sie immer irgendetwas Neues finden, wo sie Leuten Geld abknöpfen können, damit die Investoren sagen, okay, da sind die Chancen, dass sie mehr Gewinn machen, groß, deswegen investiere ich mein Geld in diese Aktien, sonst klappt das nicht. Und die andere Firma, das ist halt das System, wird letztendlich darunter zerbrechen. Und das ist ja die große alte Problematik von Kapitalismus versus Nicht-Kapitalismus. Wir haben ja eindrucksvoll gesehen, dass die Variante, diese andere Variante, die es mal gab, neben dem Kapitalismus, die hat ja auch nicht so richtig gut funktioniert. Ne? Mhm. Deswegen ist jetzt das übrig geblieben. Aber klar, die Risiken sind auf jeden Fall da. Wobei ich auch da immer persönlich der Ansicht bin, man muss das ja nicht mitmachen. Also wenn ich jetzt wenn das mir jetzt egal ist, dann wenn mir das egal ist mit diesem blauen Haken bei Insta und bei Facebook, dann mache ich das halt nicht. Im Zweifel sage ich halt, ja okay, da gibt's dann halt irgendwie noch jemanden, der sich als Björn Tantau ausgibt. Und dann muss ich halt damit leben oder versuchen, meine Community auf den zu hetzen, damit der halt gemeldet und blockiert wird. Was übrigens gut funktioniert, ne? Also wann immer von dir ein Doppelgänger auftaucht, schreib deiner Community eine kurze Nachricht, Leute, es gibt hier etwas, nach 2 Tagen ist der weg. Funktioniert immer.
Also ich hatte es letztens in einem anderen Podcast davon, mir ist das ein Glück noch nie passiert. Es ist eigentlich aber auch so ein bisschen das ultimative Zeichen, dass man als Influencer geschafft hat, oder? Wenn man kopiert wird.
Also, ja, natürlich. Das ist ja auch bei jeglicher Social-Media-Aktivität, sehe ich ja auch ganz oft. Die meisten Leute sind ja einfach zu sind zu vorsichtig und haben zu viel Angst, irgendwo anzuecken. Ne? Und genau in Zeiten von KI-Content, das hatten wir auch in einer letzten Folge besprochen, ist ja genau das, was du brauchst, so ein Format wie wir beide zum Beispiel, ja, wo wir jetzt, natürlich sind wir jetzt angetreten.
Wir haben uns noch gar nicht beleidigt.
Die Leute genau, sind wir angetreten, drauf. um uns ein bisschen mehr zu beleidigen. aber das ist ja auch eigentlich nicht Kenne-Sache. Das ist ja quasi der Netzer-Delling-Effekt, der da mit reinspielt. Aber es geht ja im Prinzip darum, dass wir hier über Dinge sprechen, über die halt so ein lieblos gemachter KI-Post bei LinkedIn da nicht mithalten kann. Ja? Vielleicht über die Quantität und über die Menge, aber inhaltlich erreichst du ja mit dem, was wir hier machen, vielleicht weniger Leute, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das ist ja der springende Punkt. Das habe ich ja heute Morgen auch bei dir kommentiert, dass das I in KI steht ja nicht für Intelligenz. Also soll es, aber ist es ja nicht. Also seien wir ehrlich, alle Large Language Models, hast du auch vorhin erwähnt, da ist das Thema Probabilität, ne?
Genau,
Wahrscheinlichkeit. Genau. Ne? Genau. Ja. Also die Maschine überlegt sich, okay, was kommt als nächstes? Und das perfekte Beispiel ist immer, vervollständige den Satz, herzlichen Glückwunsch zum. Und 9 von 10 Leuten sagen dann Geburtstag.
Ja.
Und das wird die KI auch machen. Aber es kann auch heißen, herzlichen Glückwunsch zum Abitur, zum neuen Job,
zur Haartransplantation,
zum Praktikumsplatz, zum ersten Kind, alles Mögliche. Und das ist das Problem. Das heißt, die KI denkt ja nicht nach, was möchte ich jetzt sagen. Und spätestens bei der Wortkorrektur auf dem iPhone und bei allen anderen Handys auch, merkst du ja, nicht mal das funktioniert. Also ich schreibe einen Text und dann schreibe ich da rein und dann müsste ja, wenn da wirklich KI drin wäre, also wirklich Intelligenz, dann müsste sie ja aus meinem bisher geschriebenen Kontext wissen, welches Wort jetzt kommt. Stattdessen werden mir seltsame Worte vorgeschlagen in der Autokorrektur, die gar keinen Sinn ergeben. Und daran sieht man ja, dass das System nur auf Wahrscheinlichkeiten basiert.
Jetzt bist du schon wieder völlig abgedriftet, Björn. Ja.
Das macht nichts, das macht nichts.
Also ich würde nochmal zusammenfassen, also jetzt, um diese Folge abzuschließen, das neue Plattformmodell lautet nicht mehr nur, du zahlst mit Daten, sondern du zahlst mit Daten und zusätzlich mit Geld, wenn du weniger Nachteile willst. Und das wird jetzt immer stärker so werden in der Zukunft. Und ich gebe dir völlig recht, das ist das Problem von börsennotierten Firmen. Und um das Positive zu sehen, das bietet dann auch wieder Chancen für neue Startups in Europa, die es besser machen, die vielleicht
auf
nicht
jeden Fall
alles aussqueezen, sondern die vielleicht wirklich rein über... Dann Werbung ist ja für mich ein faires Modell. Ja, Werbeschaltung ist ein faires Modell, aber immer irgendwelche Funktionen kostenlos anbieten und dann nicht mit offenen Karten spielen, wann was abgestellt und monetarisiert wird, das finde ich, das hat so ein bisschen so einen Beigeschmack und das wird gerade ein bisschen übertrieben von den großen Plattformen.
Genau. Und du hast gerade Europa genannt, da möchte ich mal eine Lanze brechen. Ich habe gerade heute Morgen im Handelsblatt-Ticker, ne, nachdem damals Handelsblatt von dir irgendwie über dich bei mir angekommen ist, habe ich es jetzt mal mir ein bisschen angeschaut.
Sehr cool.
Den Ticker bekomme ich jeden Morgen. Und da stand heute drin, irgendein KI-Startup aus Metzingen, aus dem Schwäbischen, hat 1,4 Milliarden Dollar eingesammelt.
Ja, den Artikel habe ich tatsächlich auch gelesen. Das ist ja ein Robotik-Startup, eher so richtig. Robotik plus AI. Neura Robotics heißen die.
Genau, richtig, so heißen die. Und das ist der Beweis, dass das natürlich bei uns auch funktioniert. Und dass bei all dem, wo immer so viel geschimpft wird auf das ist scheiße und das ist kacke und das ist doof, so schlecht sind wir hier gar nicht. Wir sind vielleicht nicht ganz so dynamisch wie andere Nationen, aber ich glaube, wenn wir was machen, dann hat das auch Hand und Fuß. Und das ist ein schönes Beispiel, dass wir in diesem Game noch nicht abgeschrieben sind.
Das ist sehr schön. Das macht mich auch stolz und froh. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Hidden Champions und Unternehmen, die da jetzt up and coming sind, glaube ich. Da werden wir immer mehr hören.
Glaube ich auch.
Schaffen wir noch eine Folge oder?
Wenn du dich kurz fasst.
Wenn du dich kurz fasst. Okay, eine machen wir noch, oder? Also,
machen wir noch.
Wir Staffel haben 7, Episode 4, Plaything heißt sie. Plaything handelt von Cameron, einem ehemaligen Videospieljournalisten, der mit einem alten Spiel namens Thronglets in Berührung kommt. Dieses Spiel wirkt zunächst wie eine harmlose digitale Spielwelt mit niedlichen künstlichen Lebensformen. Doch Cameron entwickelt eine immer intensivere Beziehung zu diesen Wesen. Aus Spiel wird Bindung, aus Bindung wird Mission, aus Mission wird Kontrollverlust.
Ja, das ist auch eine coole Folge, definitiv.
Genau.
Sie ist vor allem deswegen cool, weil sie halt wirklich zeigt, wie Leute, und das sehen wir jetzt ja auch, es gibt ja immer mehr Hiobsbotschaften auch, wo irgendwelche Leute mit der KI Beziehungen führen und dann die KI irgendwie sowas sagt. Irgendwie sowas sagt wie, keine Ahnung, ganz krass gesagt, bring dich um, und manche machen das dann tatsächlich.
Das gab es auch schon, ja.
Und die Folge zeigt dann, wirklich, wie jemand, der. Also der wird auch als ein bisschen strange, also als ein bisschen strange dargestellt. Der wird dann ein bisschen klischeehaft so, ja, der Nerd und der Programmer, der halt oder der Programmer, der halt sonst keine Freunde hat, weil er ein bisschen nerdy ist. Das ist natürlich teilweise richtig, aber insgesamt natürlich gesehen Quatsch, weil die Leute, die KI benutzen und die jetzt Freundschaften zu virtuellen Avataren aufbauen, sind natürlich nicht alles irgendwelche durchgeknallten Nerds. Das sind normale Menschen, ja, die halt einfach sonst keinen haben. Ja. Und die Folge macht das ziemlich krass. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, nachher soll es ihm weggenommen werden, ne? Und dann dreht er, glaube ich, durch, ne, oder?
Genau. Und also ich finde, zwei aktuelle Themen schwingen da so mit. Einerseits natürlich das, was du sagst, eben dieser Beziehungsaufbau zu digitalen Wesen. Wir sehen das ja, dass das jetzt so die neue Stufe von KI ist, also auch so eine Vermischung von KI und Social Media, also soziale KI könnte man es nennen, dass du sagst, also das Ziel dieser Plattform ist ja immer, möglichst die Verweildauer möglichst hoch zu halten, dass möglichst die Leute lange auf Social Media sind oder möglichst lange mit der KI reden. Und natürlich, am meisten redet man mit einer Art Companion, mit einem Freund, der immer an seiner Seite ist und der, mit dem man nicht nur Berufliches bespricht, sondern eben auch Privates. Ja. Und so entstehen dann, also Elon Musk hat ja diese AI-Companions gelauncht, da gibt es ja dann auch so ein hypersexualisiertes Manga-Model, mit dem man eine Beziehung anfangen kann. Aber es gibt auch so einen süßen kleinen Fuchs für Kinder, mit der bei den Hausaufgaben helfen soll und so. Also das ist dann auch schon wieder maximal creepy. und dann hören wir immer wieder News aus vornehmlich aus Japan, dass irgendwelche Leute einen Chatbot und eine KI heiraten oder Beziehungen mit denen anfangen und immer weniger echte Partnerschaften eingegangen werden. Total pervers. Also da sehen wir auch schon, dass diese Beziehung, Mensch-Maschine-Beziehung immer krasser wird, was ich natürlich schrecklich finde. Und auf der anderen Seite, was ich darin auch noch sehe in der Folge, ist so dieses Thema, was wir auch immer häufiger jetzt von Seiten von Anthropic hören, dass sich die KI auch so ein bisschen verselbstständigt, dass diese Systeme anfangen, ein Eigenleben zu entwickeln. Ja, das ist ja auch in diesem Spiel, in der Folge, diese Wesen in diesem Computerspiel.
Die optimieren sich selbst.
Genau, und die leben selbst und die haben eine echte Identität auch entwickelt, so ein bisschen. Und dann bei Anthropic gibt es jetzt immer mehr News, dass zum Beispiel die KI, die sagt dir dann, wenn du zu lange mit Claude chattest, sagt die dir dann auch so gegen 3-4 Uhr, sagen die dir dann auch so, hier Björn, geh mal ins Bett, es reicht, es wird nicht mehr besser. Also schick die Leute so ins Bett. Und jetzt kam letztens die News raus, das war sogar in der Tagesschau, dass sich die KI-Modelle mittlerweile zu 80% selbst weiterentwickeln. Also da entsteht auch so eine Eigendynamik. Mhm. Es gibt auch bei Anthropic extra Leute, die also so psychologenmäßig sich mit der KI unterhalten und die gehen also schon damit so langsam davon aus, dass es so eine gewisse eigene Persönlichkeit angenommen hat. Und wenn du jetzt mal wieder 30 Jahre in die Zukunft spulst, wenn die Entwicklung so weitergeht, so schnell wie jetzt mit der KI, dann ist es irgendwann vielleicht sogar so, dass wir wirklich sagen, naja gut, das sind eigene Identitäten.
Genau. Das ist ein extrem spannendes Thema. Auch was du sagtest, von welchen Branchen das zum Beispiel gekapert wird. Beispiel Erotikbranche, dass du dir also Avatare bauen kannst, ne? Aber das war ja immer so, dass die Erotikbranche immer ganz vorn dabei war, siehe VHS etc.
Zwei Drittel des Web-Traffics zuständig. Ja,
genau, oder Web-Traffic, genau. Ja. Aber das ist also die Erwachsenen, offiziell ist, glaube ich, Erwachsenenunterhaltung, ne? Mhm. Adult Entertainment heißt es offiziell, genau. Und die waren ja damals auch bei der VHS, viele wissen das nicht, also VHS, an die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Videokassette, ja, die steckte man in ein Gerät und dann wurde ein Film abgespielt. Und es gab damals zwei Formate, VHS und Betamax. Und Betamax war technisch und qualitativ besser, aber die Erwachsenenunterhaltungsindustrie hat gesagt, nö, wir machen unsere Filme auf VHS, und damit war Beta aus dem Spiel. Ganz einfach, ne? Weil du bekamst keinen Erwachsenenunterhaltungsfilm auf Betamax.
Ja.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, diese Beziehung Mensch-Maschine, was du eben gesagt hast,
ja,
das ist sehr spannend, und diese...
Da sind wir auch wieder bei Robotik, ne? So ein bisschen, was du gesagt hast.
Genau, diese Folge von Black Mirror zeigt halt, wie diese Person halt da jetzt auch dann quasi so, ich glaube, so Vatergefühle für diese Gruppe von kleinen Wesen oder ja. so oder so Chefgefühle entwickelt, nach dem Motto, ja, die habe ich erschaffen und die gehören mir und ich muss die kontrollieren und die machen manchmal auch Sachen, die sie nicht machen sollen. Zum Beispiel, glaube ich, gibt es dann am Ende gibt es Szenen, dass sie anfangen, ihn zu erpressen und dass die kleinen Viecher sich gegenseitig umbringen. Glaube ich. Dann auch wieder sich reproduzieren, aber ja, sich umbringen. Ja, ja. Und er halt dann sie ihn dann zwingen, halt zuzugucken. Und nach dem Motto, du tust, was wir dir sagen, sonst bringen wir uns alle gegenseitig um. Und ja. weil er halt so emotional drin ist, hält er das halt nicht aus und sagt dann, okay, ich mach, was ihr wollt. Ich glaube, so geht's weiter. In der echten Welt allerdings, und da habe ich dazu auch wieder eine schöne Filmanalogie. Und die ist ganz leicht zu verstehen.
Denn wir alle in der Filmanalogie.
Genau, denn wir alle kennen ja die Matrix-Filme. Ne?
Ja.
Mit Keanu Reeves und den Maschinen, die die Menschheit versklavt haben. So, und es gibt, das wissen viele nicht, es gibt eine Manga-Zeichentrick-Anime-Produktion, die heißt Animatrix. Und Animatrix, das sind so 4-5 Kurzfilme, die gibt's auf DVD oder wahrscheinlich auch mittlerweile auf Netflix irgendwo, keine Ahnung. Und die erzählen halt die Vorgeschichte, das Bindeglied zwischen unserer Welt und so wie die Matrix dann ist. Also was ist unterwegs passiert, damit aus dem, was wir heute haben, die Matrix geworden ist. Ne? Und da wird halt genau das, was du eben sagtest, beschrieben. Verbindung Mensch-Maschine, dass da auch die Menschen halt angefangen haben, Roboter zu bauen, die halt ihren Alltag erleichtern sollen. Aber natürlich gibt es dann auch Leute, die halt Beziehungen zu diesen künstlichen Wesen aufbauen. Und irgendwann natürlich dann auch Menschen, die dann diese Roboter schlecht behandeln. Long story short, die Menschen behandeln die Roboter überwiegend schlecht. Die Roboter rotten sich zusammen und gründen dann ihre Nation. 101, glaube ich, heißt die. Liegt irgendwo im Iran. Wie heißt der okay. Fluss? Nicht Babel, sondern Euphrat und Tigris, genau. Und da in der Gegend machen sie auch, und so, dann beherrschen sie halt die Welt etc. Und dann sind wir bei Matrix. So, und das zeigt halt sehr gut, dass du halt höllisch aufpassen musst mit solchen Maschinen, wie du mit denen umgehst und was du selber da rein interpretierst. Also ganz platt gesagt, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, für 10.000 Euro kaufst du einen Haushaltsroboter und der wäscht für dich ab, der räumt alles weg, der bringt da Müll raus, sage ich dir ganz offen, wenn das Ding funktioniert, kaufe ich sofort. Kaufe ich sofort, ne? Weil ist eine Lebenserleichterung.
Kaufe ich sofort. Ich auch gerne.
Auch für 10.000 Euro. Das wäre mir den Preis auf jeden Fall wert. So, andere Geschichte. Wenn du jetzt Pflegeroboter hast, in Altenheimen zum Beispiel, ja, wo dann dieser alte Mensch wirklich sonst keinen mehr hat, weil er halt irgendwie 100 Jahre alt ist und nur diesen Pflegeroboter, dann baut der Mensch ja zu diesem Ding vielleicht auch eine Beziehung auf. Und wenn man dann den Leuten das wegnimmt und sagt, so, wenn du jetzt nicht das und das machst, wenn du jetzt dein Testament nicht änderst auf Person ABC, nehmen wir dir das Ding weg und dann machen die das. Das sind halt die Sachen, die passieren können und weil der Mensch halt der Mensch ist. Und das sind eigentlich die eigentlichen Risiken aus solchen Dingen, die entstehen können. Und da, glaube ich, muss man aufpassen und ähnlich wie dann bei iRobot nach Isaac Asimov die Gesetze der Robotik entwickeln, dass du halt wirklich den Maschinen wirklich reinschreibst, was sie machen dürfen und was nicht. Dass halt selbst wenn der Mensch der Maschine etwas befiehlt, was den Menschen schädigen könnte, dass die Maschine sagt, nein, darf ich nicht. Das wird es auf jeden Fall geben müssen, weil sonst wird es wirklich irgendwann wie in der Matrix. Denn wenn man sich mal diese Videos anschaut in die Matrix, ist gar nicht so unrealistisch.
Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Das sollten wir tun. Da hat auch Anthropic wieder kürzlich Furore gemacht, dass sie gesagt haben, wir brauchen auch einen Kill-Switch. Also wir müssen hier irgendwie auch notfalls abstellen können, die KI. Ja, ich habe so ein bisschen Befürchtungen, dass das alles nicht so gut klappen wird. Aber wir sollten es versuchen.
Es wird sich zeigen. Die Konsequenzen werden ja in vielen Science-Fiction-Filmen dargestellt. Letzte Filmanalogie für heute. Es gibt auch Menschen, die behaupten, dass Terminator die Vorgeschichte für Matrix ist.
Okay. Okay, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das ist cool.
Es gibt Leute, die behaupten, dass das ursprünglich von derselben Romanautorin stammt. Und tatsächlich gibt es eine Frau aus den USA, eine Autorin, die hat, glaube ich, das Originalskript geschrieben zu Terminator und auch sowas ähnliches wie Matrix. Ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich zusammenpasst. Kann natürlich Zufall sein, aber es gibt Leute, die behaupten, Terminator ist die Vorgeschichte für Matrix.
Hm.
Crazy, crazy. Nice.
Jetzt sind wir richtig im Cineasten-Rabbit-Hole. Gefällt mir gut.
Da kann man noch viel tiefer rein, aber es soll ja immer noch ein Social Media geben und all die Sachen. Genau. Wenn sich jetzt jemand fragt, okay, was haben die beiden netten Herren da über Social Media erzählt, das hängt ja alles zusammen. Du kannst es ja nicht mehr trennen. Das ist ja das Problem. Kann man nicht mehr
trennen. Ja. AI und Social Media verschmelzen sowieso. Habe ich auch kürzlich wieder in einem Vortrag gesagt und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Und die Verena Gründel, mit der ich ja den Social Media Show Podcast mache, die sagt auch immer, wir müssen den eigentlich einen AI und Social Media Show Podcast umbenennen, weil es geht eigentlich zu zwei Dritteln immer um AI-Entwicklung innerhalb von Social Media. Also das lässt sich wirklich nicht mehr trennen.
Ja, naja, vielleicht muss man eine neue Disziplin namens Social AI ausrufen.
Social AI, stimmt.
Na, wobei auch da das Social eigentlich kein...
AI Media.
Es hat eigentlich...
AI-Media, Algorithmic Media.
Ja. Genau, das Problem mit Social Media ist halt, das habe ich auch gestern irgendwo kommentiert bei LinkedIn, dass es halt nicht mehr ist wie damals. Also der Ursprungsgedanke von Social Media war ja, hast Freunde, Bekannte und Familie, aber nicht am selben Ort. Ne, die sind halt verstreut. Einer Hamburg, einer Frankfurt, einer München, der nächste New York, einer in Peking. Und mit denen kannst du halt in Kontakt bleiben, indem du dich halt außer über Facebook und Co., wie es damals ursprünglich gedacht war. So. Mhm. Dieser Gedanke, der ist ja völlig weg. Also Privates wird ja in WhatsApp geteilt, in Signal, in Telegram und was oder was man für Messenger gerne benutzt und so weiter. Deswegen alle die jetzt noch sagen, wirklich Social Media muss Social sein. Das einzige Soziale ist, da sind viele Menschen, aber im Prinzip ist Social Media halt eine große Unterhaltungs- und Awareness-Plattform geworden.
Wo man eben einzelnen, also Creator werden ja auch immer mehr den neuen Medienhäuser. Man hat ein bisschen mehr Auswahl, wenn man folgen kann. Man kann sich immer noch vernetzen. Mhm. Aber es ist nicht mehr das alte Social Media, was es vor 15 Jahren,
wie es angeht. Das denkt halt manche noch, ne? Da muss ich auch immer ein bisschen
aufklären. Deswegen,
weil du auch gut, zu Anfang,
wenn man solchen Podcast hört.
Auf jeden Fall, weil du auch zu Anfang ja noch von organischen Reichweite gesprochen hast. Wo es ja heute immer noch Verfechter gibt, dass die organische Reichweite gut funktioniert.
Es gibt ja auch immer wieder Beispiele von Accounts, die damit tatsächlich...
Richtig, aber es wird deutlich weniger.
Fahren. Aber es wird weniger.
Ja, definitiv. Also alle, die zuhören, organisch, als Grundrauschen, super, aber ohne Ads kommt ihr nicht weit.
In der Regel nicht. Also, danke Björn, war eine geile Folge. Ich würde gerne eine Fortsetzung davon nochmal machen. Schauen wir mal, wie es ankommt bei den Leuten. Ich vermute mal.
Wir müssen gucken, ob es noch mehr Black Mirror Folgen gibt.
Ich habe noch eine ganz lange Liste mit sehr passenden Themen.
Ansonsten machen wir einen Cineasten Podcast als Spin-off. Thorsten Sträter, der Comedian, der hatte mal sowas. Das hieß kann man noch mal gucken, weißt du? Alte Filme gesprochen. Finde ich ein geiles Konzept. Ne? Ich habe neulich tatsächlich einen Podcast gefunden, total abgefahren, der bespricht alte Drei-Fragezeichen-Folgen.
Ja.
Auch sehr crazy. Muss man gucken, ob man dann später nochmal The Social Glasgow TV oder irgendwas, weiß ich nicht.
Absolut. Alright, dann vielen Dank fürs Hören. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine Fortsetzung wollt. Und wir sehen uns in alter Frische in 2 Wochen wieder.
Und wir hören uns, ne, oder?
Wir hören uns.
Genau. Alles klar, bis dann.
Also, bis dann. Ciao, ciao.